Deutschlandfunk. Systemfragen.
Heute mit mir, Katrin Kühn, und mit dieser Frage, warum die Gesellschaftswissenschaften in der Klimakrise so wichtig sind, also Soziologie, Politikwissenschaften, Ethnologie und viele mehr. Und auch, warum sie hier so lange nur eine Nebenrolle gespielt haben. Klingt vielleicht erstmal nach einem Metathema, so innerhalb der Wissenschaft, wo die eine oder der andere vielleicht im ersten Moment denkt, ah, das ist aber abstrakt, komplex. Es ist aber etwas ziemlich Entscheidendes. Wie in der Pandemie, da hatten wir ja eine ähnliche Diskussion, dass die Virologie alleine alles nicht lösen kann. Und hier geht es jetzt eben darum, bekommen wir nicht nur genug Wissen zu Heizen per Wärmepumpe, neuen Windrädern, Kipppunkten, CO2 und wie wir es auch aus der Atmosphäre ziehen können, um nur ein paar Beispiele zu nennen, sondern eben auch dazu, wie wir das als Menschen alles bewältigen, umsetzen.
Weil der ökologische Wandel, der ansteht, zugleich auch ein sozialer und ein ökonomischer Wandel sein muss.
Dass Klimawandel nicht ein physikalisches JWD-Problem ist, sondern ein gesellschaftliches Problem, was für uns etwas bedeutet.
Wie gehen die Menschen damit um? Ist das in der Politik, in der Kommune durchsetzbar? Wie moderieren sie diesen Interessengegensatz?
Also nicht nur, dass man mal ein bisschen häufiger mit dem Fahrrad fährt, sondern auch, was passiert an der Wahlurne.
Also ist im Grunde in jedem neuen Clusterantrag der Anteil der Sozial- und Geisteswissenschaften gestiegen.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Hamburg sind das, aus dem Forschungsprojekt CLICKS da, ein großes Exzellenzcluster zur Klimaforschung, in das auch besonders viele Fördergelder fließen. Und das schaut, was muss passieren, um die Klimaziele zu erreichen. Und das deswegen ein ziemlich gutes Beispiel für unsere Frage in der Sendung heute ist. Ursula Storost hat das CLICKS-Team für uns besucht und auch gefragt, warum gab es das früher noch nicht so, diese breite Forschung, Natur- und Sozial- und Geisteswissenschaften? Und auch, wie schwierig ist das, da auch zusammen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen?
Auf dem Flur des Fachbereichs Wirtschaft und Sozialwissenschaften. In langer Stuhlreihe sitzen junge Leute dicht bei dicht.
Herzlich willkommen im Visa-Experimentallabor. Wir beginnen nun mit dem Einlass zum Experiment.
Barbaros Saritas ist Soziologiestudent an der Universität Hamburg. Er organisiert den Ablauf der Befragung.
Bitte betreten Sie den Laborraum einzeln nach Aufruf. Bitte halten Sie Ihren
In abgetrennten Miniräumen, ähnlich einer Umkleidekabine, werden die Probanden gleich am Bildschirm Fragen beantworten. Das Ziel, herauszufinden, wann Menschen bereit sind, sich für den Klimaschutz zu engagieren, sagt Moritz Drupp, Professor für Volkswirtschaftslehre. Er ist einer der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Exzellenzcluster Klima, Klimawandel und Gesellschaft.
Was sind die Menschen bereit zu tun, zum Beispiel Petitionen zu unterzeichnen für den Klimaschutz? Was sind sie bereit, monetär auch zu zahlen, um zum Beispiel CO2-Zertifikate aus dem Markt rauszunehmen und zu löschen? Das wollen wir einfach untersuchen.
Solche Experimente sind für Moritz Drupp unerlässlich. Sie liefern Anhaltspunkte, ob und wie menschliches Verhalten sich angesichts des Klimawandels ändert.
Also nicht nur, dass man mal ein bisschen häufiger mit dem Fahrrad fährt, sondern auch, was passiert an der Wahlurne. Wie geht man an die Volksvertreterinnen und Volksvertreter an, eben um auch andere Politiken zu machen, auch mit anderen Ländern im Gespräch zu sein. Da reicht es natürlich nicht aus, wenn jetzt man als Individuum nur aufs Fahrrad wechselt.
Nur ein Haus weiter auf dem Campus sitzt Cord Jacobait hinter seinem Schreibtisch. Er ist Professor für Politikwissenschaften. Das Exzellenzcluster zur Klimaforschung gibt es in Hamburg seit 2012. Cord Jacobait war schon am Anfang dabei. Inzwischen sind die Sozial- und Geisteswissenschaften dort in der Mehrheit.
Also ist im Grunde in jedem neuen Clusterantrag der Anteil der Sozial- und Geisteswissenschaften gestiegen. Da hat eine Verschiebung stattgefunden, weil man viele spannende Themen außerhalb dieser rein naturwissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Klimaphänomen und diesen Wetterereignissen spannender gefunden hat. Im Sinne von, da wissen wir zu wenig, da müssen wir die Forschung systematisieren.
Um zu erforschen, wie sich menschliches Leben durch Hitze, Dürren und Überflutungen verändern wird, müssen alle Disziplinen zusammenarbeiten. Nehmen wir das Beispiel Starkregen, sagt der Politikwissenschaftler.
Meteorologie, die sagt, da ist eine Gefahr eines Starkregenereignisses. Wie kann man möglichst genau sowas vorhersagen? So, dann gibt es aber sofort die Frage, was heißt das jetzt für die Raumplanung? Was heißt das für die Bodenplanung von Kommunen? Wie müssen wir darauf reagieren? Kann man Leuten sagen, ja, ihr hättet da gerne Baugenehmigungen? Genehmigung, aber die kriegt er nicht, weil das einfach viel zu gefährlich ist. Also solche Vorgaben, wie gehen die Menschen damit um? Ist das in der Politik, in der Kommune durchsetzbar? Wie moderieren sie diesen Interessengegensatz?
Die Zeit, Forschungsergebnisse und Lösungsansätze vorzulegen, drängt, mahnt Kort Jacobeit und verweist auf die Flut im Ahrtal. Offenbar muss es erst zu Katastrophen kommen, um hierfür ein Bewusstsein zu schaffen.
Also, dass auch in dieser Republik fast 140 Todesopfer zu verzeichnen sind, über 700 Verletzte, wo wir früher immer geglaubt haben, diese Veränderungen von Wetterextremereignissen, das betrifft die Sahelzone oder das betrifft Bangladesch mit Fluten und so weiter, wenn der Monsun sich verschiebt. Aber das ist nicht unser Problem. Und wir erkennen immer mehr, dass das auch für unseren Alltag eine immer größere Rolle spielt.
Im Institut für Geografie steht Beate Ratter schon am Fahrstuhl.
Toll, dass Sie mich gefragt haben, dass wir jetzt im Rahmen dieses Interviews auch mal über Sozial- und Geisteswissenschaften sprechen können. Meistens wird nämlich bei Klimawandel nur an die Naturwissenschaftler gedacht. Aber ich finde, unsere Zweige sind mindestens genauso wichtig, um eine Gesellschaftsrelevanz für diesem Thema zu verschaffen.
Beate Ratter ist Professorin für Geografie. Es ist doch völlig klar, sagt sie, dass Naturwissenschaften hier gemeinsam mit Gesellschaftswissenschaften arbeiten müssen.
Es reicht nicht nur, physikalische Prozesse zu verstehen und sie zu modellieren. Wir müssen, um gesellschaftsrelevant zu sein, müssen wir gesellschaftliche Wissenschaften auch dazu bringen und das Gesellschaftssystem verstehen.
Eine Entwicklung, so Beate Ratter, die erst in Gang kam, als es um die Kosten für den Klimawandel ging. Also auch darum, wer für Schäden zahlt. Denn dass der Ausstoß von Treibhausgasen einen Klimawandel antreibt, ist schon lange bekannt.
Die Naturwissenschaften, die sind keine guten Kommunikatoren. Die haben es nicht geschafft, sozusagen die Brisanz des ganzen Themas rüberzubringen.
Einen wichtigen Anstoß gab hier der US-amerikanische Ökonom Nicholas Stern, als er 2006 öffentlich die Frage stellte, was kostet uns der Klimawandel?
Und das empfand ich als eine der ganz wichtigen Trendwenden. Es gab sozusagen gesellschaftlich eine Bedeutung, die nicht mehr nur physikalisch nachweisbar oder mathematisch in einem Modell simuliert werden kann, sondern sie ist herangerückt an uns. Dass Klimawandel nicht ein physikalisches JWD-Problem ist, sondern ein gesellschaftliches Problem, was für uns etwas bedeutet.
Nicht neue, bessere Klimamodelle, sondern neue, bessere Gesellschaftsmodelle müssen her, um die Probleme zu lösen. Die drängende Frage jetzt lautet, wie kommt man vom Wissen ins Handeln?
Es reicht nicht, noch mehr Information zu produzieren. Wir müssen ins Gespräch mit der Gesellschaft gehen. Wir müssen in transdisziplinäre Projekte hinein. Wir müssen mit den Fischern ins Gespräch kommen. Die Sozialwissenschaften können dabei helfen. Es ist doch unheimlich viel Wissen da bei Landwirten, bei Fischern, bei Förstern, die natürlich mit der Natur umgehen und aus der Kommunikation eben auch die Möglichkeit des Handelns heraus ableiten.
Was wollen die Menschen vor Ort und was erleben sie? Eine Frage, die für Sozialökonomen wie Frank Adloff sehr wichtig ist.
Weil der ökologische Wandel, der ansteht, zugleich auch ein sozialer und ein ökonomischer Wandel sein muss. Alles an Lebensstilen, so wie wir sie kennen, alle Berufe, alles wird sich ändern müssen. Und dann ist die Sozialökonomie gefragt als die Wissenschaft, die beispielsweise nach den sozialen Folgen des Wirtschaftens fragt oder auch den sozialen Einflüssen, den gesellschaftlichen Einflüssen auf die Ökonomie.
Soziologieprofessor Frank Adloff ist im Vorstand des Zentrums für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit der Universität Hamburg. Die Wechselwirkung von Wirtschaft, Gesellschaft und Natur ist die zentrale Fragestellung, die heute diskutiert und gelöst werden muss. Ist grünes Wachstum möglich? Wie müssen Finanzmärkte umgestaltet werden?
Zugleich könnte man danach fragen, inwieweit die Wachstumsorientierung moderner Ökonomien nicht auch Mitschuld an dem Klimawandel, an der Erderwärmung ist und inwieweit hier beispielsweise eine Postwachstumsgesellschaft vonnöten ist und wie könnte man sich auf so eine Gesellschaft überhaupt einstellen? Kann es hierzu überhaupt Zustimmung in der Bevölkerung geben? Das sind alles sozialökonomische Fragen bis hin zu der Frage, warum bewegen sich eigentlich unsere Gesellschaften so langsam angesichts der drohenden Katastrophen?
Eine der Antworten lautet, es gibt kaum ein Risikobewusstsein in der Bevölkerung. Selbst in flutgefährdeten Regionen hält man es für unwahrscheinlich, dass ein Starkregen zur Katastrophe führt, sagt Frank Adloff. Er sieht reichlich Aufklärungsbedarf. Allerdings, interdisziplinäre Arbeit ist alles andere als einfach. Geografin Beate Ratter.
Man könnte schon anfangen bei der gemeinsamen Sprache. Wir benutzen Worte in verschiedenen Disziplinen mit ganz unterschiedlichem Kenntnisstand. Dann ist das immer ein Zeitproblem. Interdisziplinäre Zusammenarbeit heißt, wir müssen häufiger zusammensitzen und miteinander kommunizieren.
Man muss sich erstmal verständigen, wer was mit welcher Bezeichnung definiert. Der Begriff Starkregen kann in den Naturwissenschaften etwas anderes bedeuten als bei den Sozialwissenschaften. Und auch der Blickwinkel auf die Forschungsaufgaben ist sehr unterschiedlich.
Naturwissenschaftler sind positivistisch auf der Suche nach Wahrheit. Die kennen kein konstruktivistisches Denken, dass jeder sich seine Wahrheit zurechtlegt. Und da clasht's schon mal zwischen Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften. Weil Wahrheiten sind relativ, für einen Naturwissenschaftler aber nicht.
Dazu komme noch eine unflexible Verwaltung. Und da spricht Beate Ratter aus eigener Erfahrung.
Die Behäbigkeit von, das haben wir immer so getan, wieso muss ich sozusagen mit der Umweltbehörde sprechen, ich bin doch Wirtschaftsbehörde. Wieso muss ich denn mit der Familienbehörde sprechen, ich bin doch Umweltbehörde. Also dieses sektorübergreifende Zusammenarbeiten, dieses Denken, wie können wir an einem Strang ziehen, das ist nicht nur in den verschiedenen Disziplinen ein großes Problem, das ist auch im Behördenapparat ein Problem.
Trotz aller Stolperfallen und Widrigkeiten. Beate Ratter ist überzeugt, dass Projekte wie das interdisziplinäre Klimacluster der einzig richtige Weg sind. Um die Klimakrise zu bewältigen, müssen alle Wissenschaften an einem Strang ziehen.
Ein Verständnis dafür, wie wir als Gesellschaft und nicht nur als deutsche Gesellschaft diese Katastrophe vielleicht doch noch umwenden können. Also nicht, wir retten die Welt, aber wir tragen ein bisschen dazu bei, die Welt zu verstehen, um denen, die an den Stellschrauben drehen könnten, die Stellschraube zu nennen.
Der Schwung ist also da, jetzt möglichst viel Wissen zusammenzuführen. Aber, das zeigt der Blick auf die Arbeit in Hamburg auch, dafür müssen auch Gräben überwunden werden, die es zwischen verschiedenen Wissenschaftsrichtungen eben gibt. Ursula Storost hat das Team in Hamburg für uns besucht. Gesprochen hat den Beitrag Anja Gawlik. Und was sich bei dem Klicks-Team in Hamburg auch gezeigt hat, eine der Antworten, warum die Gesellschaftswissenschaften in der Klimakrise so extrem wichtig sind, dass sich mit dem Blick auf uns Menschen in dieser Krise zeigt, bei aller Verschiedenheit, es gibt auch Muster, die wichtig sind, wenn es darum geht, Lösungen zu finden in unterschiedlichen Gesellschaften. Und um da nochmal genauer hinzuschauen, was das konkret heißt, was wir hier gewinnen können, habe ich vor der Sendung mit Michael Schneck gesprochen. Er leitet an der Universität Hamburg das Institut für Ethnologie und ist auch an dem Exzellenzcluster beteiligt. Und er hat genau dazu ein Beispiel, zu diesen Mustern, warum Menschen etwa in Namibia und in Deutschland die Krise zwar ganz unterschiedlich erleben, warum sich das am Ende dann aber doch wieder ähnlich ist. Hallo, Herr Schneck.
Ja, guten Morgen, liebe Frau Kühn.
Sie arbeiten, forschen als Ethnologe viel in Namibia. Also wir haben jetzt auch für dieses Interview vorher länger mal zusammen telefoniert und da haben Sie mir schon ein wenig etwas erzählt, dass das zum Teil ganz anders verhandelt wird dort in Namibia. Wie sieht das vor Ort da aus? Also zum Beispiel jetzt beim Thema Starkregen, da ist es hier ja im Moment ein Thema, das unter dem Eindruck der Ahrtal-Katastrophe verhandelt wird. Das ist da anders, oder?
Genau. Also man muss sich ein bisschen versuchen reinzuversetzen in überhaupt die Lebenswelt. Es ist ein arides Gebiet, das heißt, die Niederschlagsmengen sind so etwa 150 Milliliter im Jahr. Hier in Hamburg haben wir ja fast 1000, 800 bis 1000, das heißt sehr, sehr, sehr viel weniger Regen. Und der Regen fällt relativ konzentriert. Man braucht da, um Viehhaltung, also um Rinder, Ziegen, Schafe halten zu können, sehr, sehr, sehr viel Land. Es gibt keine Bewässerung von dem Land, sondern es ist alles, was wächst, wächst aufgrund des Regens. Und wenn es nicht mehr regnet oder wenn es anders regnet, das sind die Veränderungen, die mit dem Klimawandel eintreten, dann hat das massive Auswirkungen für die Menschen. Und in den Dürren, die wir jetzt im letzten Jahrzehnt beobachten konnten, da sind Menschen oder Haushalten 5 bis 10, teilweise mehr Rinder gestorben. Das waren oft 70-80% dessen, was sie besitzen. Und dazu muss man wissen, dass ein Rind etwa den Arbeitslohn von einem halben Jahr darstellt. Das heißt, wenn Sie 10 Rinder verlieren, dann haben Sie den Wert von 5 Jahren Arbeit verloren. Und wenn man versucht, sich das so ein bisschen zu übersetzen in das, was das in unserer Gesellschaft heißen würde, 5 Jahresgehälter mal eben verloren. Und es geht nicht nur um den materiellen Wert, sondern auch um den symbolischen Wert. Wenn ich mein Haus verliere hier in Deutschland, dann verliere ich natürlich auch meine Heimat, meine Bezüge zu der Welt, alles, was ich mir aufgebaut habe. Und so ist das mit Tieren natürlich mindestens genauso, weil das sind ja Lebewesen. Also der Verlust ist massiv und Menschen fragen sich ja, wieso? Wieso passiert das eigentlich?
Und da haben Sie etwas erklärt, dass die Gründe da teilweise eben anders sind und das Thema auch anders diskutiert wird, debattiert.
Genau. Eine der Antworten, die man dort hören wird, ist, dass der Klimawandel stattfindet oder die Dürre stattfindet, weil die Deutschen uns das Land weggenommen haben. Oder anders, auch auf den Farmen der Siedler, also der Weißen, oft deutscher oder südafrikanischer, der Nachfahren dieser Siedler, da gibt es keine Dürre, da gibt es keinen Klimawandel. Man sich fragt jetzt ja, wieso erzählen Menschen sowas oder wie kommen sie zu dem Schluss? Da muss man wissen, dass eben der größte Teil des Landes in Namibia seit der Kolonialherrschaft weiterhin den Nachfahren dieser Siedler gehört. Und die indigene Bevölkerung, mit der ich arbeite, in sehr, sehr, sehr kleinen Landesteilen leben muss, wo ihr Leben dadurch sehr viel verletzlicher ist und im Wesentlichen sie zu wenig Land haben, während nebenan die Nachbarn wahnsinnig viel Land haben. Und wenn die Menschen sagen, ja, die Deutschen sind schuld oder die Kolonialherrschaft ist schuld, dann heißt das eben auch, dass diese ungleichen Landverteilungen mitschuld sind. Also man darf nicht nur auf eine Sache fokussieren, wie zum Beispiel eben den Regen, sondern der Regen fällt auf eine politische oder eine menschlich gestaltete Landschaft, in der eben diese Ungleichheiten eingeschrieben sind.
Und jetzt hatten Sie in unserem Vorgespräch auch gesagt, ja, dieser Blick über den Tellerrand auf diese Konfliktlage, der ist wichtig, aber es geht auch darum, auf gemeinsame Muster zu schauen. Und da denke ich jetzt an etwas, ein Beispiel, das uns Beate Ratter erzählt hat aus ihrem Exzellenzcluster, Geografin. Wir hatten sie eben schon gehört, zu Ergebnissen aus einer Studie, eine deutschlandweite Befragung, wo sie dann sagt, als Ergebnis, Menschen erleben Klimawandel über ihr Umfeld, ihre Erfahrungen.
Wenn Sie Erfahrungen mit Überschwemmungen haben an der Oder oder an der Elbe, wenn Ihr Haus überflutet war, dann haben Sie natürlich vor dem am meisten Angst und dann ist das für Sie auch Klimawandel. Wenn Sie jetzt im Nordrhein-Westfalen zum Beispiel Lothar und Kyrill erlebt haben und Ihr Haus abgedeckt worden ist, dann ist das für Sie Klimawandel. Wir im Norden, wir haben Angst vor Sturmfluten und Starkregen. Das war vielleicht das Überraschende. Nordrhein-Westfalen ist eben groß. Starkregen drängt sich nicht durch. Dieses für uns doch dramatische Erlebnis im Ahrtal ist relativ gesehen für den ganzen Postleitzahlenbezirk ein kleiner Bezirk. Das Eindringlichste an der Studie für mich ist, erstmal konnten wir wieder belegen, dass wir regionalen Klimawandelbezug haben. Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Was verbinde ich mit Klimawandel? Das ist für mich Klimawandel.
Und das ist eben das Muster. Menschen beziehen Klimawandel, beziehen das auf sich selbst, auf das, was sie erleben.
Genau, den Punkt kann ich nur unterstreichen. Das ist total richtig und wahr. Wir erleben den Klimawandel über unmittelbare Erfahrungen. Also ich erlebe, Tiere sterben und ich leide. Und das ist nicht viel anders hier in Deutschland. Wir haben in dem Projekt, also in Klicks, da habe ich eine Doktorandin zum Beispiel, die im Harz arbeitet, Inga Siebert, die sich dort fragt, oder wenn Sie mal im Harz waren, werden Sie es selber gesehen haben in letzter Zeit, die Fichte stirbt, der Wald ist tot. Ja? Und Menschen fragen sich natürlich genauso, die fragen sich jetzt nicht, wieso ist ein Grad wärmer, sondern die fragen sich ja, wieso ist der Wald tot? Und auch da kommen die Menschen zu einem ähnlichen Schluss, der ähnlich wahr ist, dass sie sagen, ja, natürlich ist die Trockenheit ganz wesentlich, die warmen Temperaturen. Aber es ist auch wesentlich, dass man die Fichte angebaut hat in einer Region, die viel zu tief ist, die für die Fichte nicht wirklich geeignet ist. Es hängt auch damit zusammen, ganz wesentlich, dass der Staat seine Forstwirtschaft stark runtergefahren hat. Und als die Stürme kamen, die natürlich durch den Klimawandel bedingt waren, dass nicht genügend Ressourcen waren, um das Totholz aus dem Wald zu holen und der Borkenkäfer sich massiv ausbreiten konnte. Das heißt, auch da haben wir eine Situation, wo die Veränderungen, also die Temperatur auf eine bestimmte, aber von Menschen und politisch gemachte Landschaft fällt in gewisser Weise und dadurch erst zu dem führt, was Menschen beobachten oder was die Menschen erleben und was sie schmerzen oder was sie mitbekommen. Und das ist das, was wir, glaube ich, stärker in den Blick nehmen müssen, dass eben diese politischen Strukturen das vermitteln.
Und das ist dann auch etwas, wo Sie sagen, ja, das gewinnen wir, wenn wir so vielschichtig in der Forschung auf diese Krise schauen. Wir bekommen Handlungsoptionen mehr.
Genau, wir bekommen Handlungsoptionen. Einfach weil die Folgen so divers sind. Es gibt zwar einen globalen Klimawandel, aber sehr viele lokale, wie es sich lokal auswirkt, ist eben sehr divers. Und das zu verstehen, ist eine wesentliche Herausforderung. Ohne das zu verstehen, werden wir dem auch nicht wirklich effektiv begegnen können.
Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn das dann schon anfängt, das Verstehen mit dem Klären von Definitionen, mit Terminkalendern und dann dieses ganze Wissen, das so divers ist, ist das nicht alles viel zu komplex? Es geht ja dann auch darum, dass eine Gesellschaft dieses Wissen annehmen muss und ins Handeln kommen muss. Können wir das überhaupt bewältigen? Denken Sie über sowas nach in Ihrem Projekt?
Ja, ich denke, dass wir nicht sozusagen Wissen generieren müssen, irgendwo in einem Turm oder in einem Gebäude hier, dass wir dann der Welt verkaufen oder dass wir der Welt, sondern dass wir vorher der Welt zuhören müssen, also der Gesellschaft zuhören müssen, so wie ich versucht habe, das auch in Teilen zu beschreiben, dass wir uns anhören, was passiert eigentlich und dass wir, und wenn wir dann Komplexe, die in die Lebenswelten der Menschen eingebunden sind, Erklärungen finden, dann werden wir auch, glaube ich, mit den Menschen besser ins Gespräch kommen können, wie man die dann umsetzen kann. Da haben Menschen auch konkrete Ideen, wie man die lösen kann, weil sie diese Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten eben auch erleben.
Wissen also, um Klimaschutz und Klimaanpassung nicht an den Menschen vorbeizuplanen. Tja, und dann kommt es darauf an, wird dieses ganze Wissen auch gewollt und genutzt, wie es Michael Schneck gerade selbst gesagt hat, Ethnologe an der Universität Hamburg. Und damit Ende erreicht der Deutschlandfunk Systemfragen heute zu Klimakrise, warum die Gesellschaftswissenschaften hier so, ich sag einfach mal, extrem wichtig sind. Ich möchte diesen Moment jetzt aber noch nutzen für einen Blick auf ein anderes großes Thema, die künstliche Intelligenz. Da haben wir in der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion nämlich seit heute einen neuen Podcast. KI verstehen heißt er. Und natürlich möchten wir viele, alle unsere Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, dass es ihn gibt. Einer der Moderatoren, Hosts, ist mein Kollege Ralf Krauter und wir sitzen jetzt hier zusammen. Ralf, für alle, die jetzt gerade vielleicht denken, ah, spannend, aber was genau kriege ich da zu hören? Kannst du das mal kurz sagen? Was bekomme ich bei KI verstehen?
Überblick, Hintergründe und Einordnung zur dynamischen Entwicklung auf dem Feld der künstlichen Intelligenz. Das haben wir uns vorgenommen, Katrin. Das haben ja inzwischen viele Menschen mitbekommen, wie mächtig die neuesten Werkzeuge der künstlichen Intelligenz sind. Zum Beispiel Chatbots wie ChatGPT oder Bildgeneratoren wie Midjourney. Da eröffnen sich neue Möglichkeiten, die einerseits faszinierend sind, andererseits aber auch ein bisschen spooky, weil derzeit noch keiner so richtig einschätzen kann, was kommt da auf uns zu als Gesellschaft und wie sollten wir damit umgehen. Und genau diesen Fragen wollen wir in diesem neuen Podcast jetzt im Wochentakt auf den Grund gehen. Und in der ersten Episode, die heute früh freigeschaltet wurde, geht es zum Beispiel gleich um die ganz große Frage: Muss ich Angst haben vor KI?
Und dann sind es auch viele Einordnungen aktueller Entwicklungen. Wir kriegen das selbst ja mit in der Redaktion. Wir diskutieren viel, da schwappt so viel über uns, Schein und Sein auch, teilweise Panik und Schönrederei dabei. Gibt es da was, was dir jetzt bei der Arbeit an den ersten Folgen total tief hängen geblieben ist?
Künstliche Intelligenz wird von Experten ja als disruptive Technologie bezeichnet. Also eine Technologie, die das Potenzial hat, ganze Lebensbereiche für immer umzukrempeln. So ähnlich wie die Erfindung des Internets oder des Smartphones. Und typisch für solche mächtigen Technologien ist, sie sind ambivalent. Licht und Schatten liegen dicht beieinander. Also KI kann uns helfen, klüger und kreativer zu werden. Sie kann aber auch missbraucht werden, um uns für dumm zu verkaufen, zu bevormunden oder zu entmündigen. Und diese Ambivalenz, die zieht sich wie ein roter Faden durch die ersten Folgen des Podcasts. Und für mich das wichtigste Learning bei den Recherchen war, wir werden diese Entwicklung nicht aufhalten können. Deshalb geht es jetzt darum, in den nächsten Monaten und Jahren die Weichen so zu stellen, dass sie in vernünftigen Bahnen verläuft. Und da müssen wir wichtige Debatten führen, für die wir uns alle aufschlauen müssen. Und mit dem Podcast KI verstehen will der Deutschlandfunk dafür eben auch mit die Basis liefern.
Aufschlauen also mit dem neuen Podcast aus unserer Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion. Jetzt vielleicht nochmal die Key Facts. Jede Woche Donnerstag, richtig?
Immer rund 30 Minuten, genau.
Und abonnieren am besten natürlich in der Deutschlandfunk-Audiothek-App oder überall, wo es Podcasts gibt. Oder hören geht auch natürlich über die deutschlandfunk.de-Webseite. Wir würden uns freuen.
Hören Sie gerne rein, abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter.